das, was wir in unserer Gesellschaft jetzt so problematisch haben. Die Ungeborenen gelten nicht als Personen, das Baby gilt nicht als Person, der demente Mensch gilt nicht mehr als Person. Aber klassischerweise ist ein Mensch eine Person, und Person sein heißt, er ist Selbstzweck, sagt Kant. Er ist um seiner selbst willen, nicht im Blick auf bestimmte Eigenschaften. Mit denen fängt es natürlich an. Ich bin fasziniert von dem Öhrchen und dem Näschen oder sonst wie und dem Löckchen und dann auch von der Intelligenz und der Herzensqualität und all dem, das es war. Aber bin ich wirklich von Eigenschaften des anderen fasziniert oder stoße ich nicht irgendwann zu dem Punkt durch, der vorher schon einfach auf der Ebene der Achtung gelten muss, dass ich zur Person durchstoße? Also erstmal faszinieren mich irgendwelche Eigenschaften am anderen, aber wenn es gut geht, muss ich doch dorthin kommen, dass ich sage hinterher, auch wenn jetzt Näschen und Öhrchen nicht mehr, das ist nicht der Punkt, sondern das Entscheidende ist, dass ich dich erkannt habe. Und jetzt liebe ich dich nicht wegen deiner Eigenschaften, sondern die Eigenschaften sind deine.
Also das ist, und diese Person ist mehr als das Gesamte der Eigenschaften.
So ist es. Die steht nochmal dahinter und können dann nicht mehr sein. Wenn ich nämlich bei den Eigenschaften stehen bleibe, dann ist ja so, dass ich sagen kann, einige verblassen, die Pracht blättert ab. Und dass ich dann sage, ich finde jetzt irgendwo die Eigenschaften bei wem anders deutlicher, dann sage ich wieder, wie schön, dass es dich gibt, und man wechselt. Es gibt ja Leute, die sagen, ich habe das tatsächlich erlebt, die sagen, ich habe mit meinem Partner, mit meiner Frau einen 5-Jahres-Vertrag und dann checken wir das durch. Und wenn man sagt, das geht eigentlich nicht mehr so, dann ist eben Schluss. Ja. Und dann finde ich, wenn diese Herzlosigkeit unserer Leistungsgesellschaft, wenn die auch hier im Ganzen einzieht, dass ich einfach so einen Check mache und sage, wie ist es im Bett, wie ist es mit dem Kochen, wie ist es das, wie ist es mit denen und diesen oder so. Nein, ich sage dann so brutal bei den Studenten, die geht mir nicht mehr durch den TÜV, ich brauche ein neues Modell. Darauf läuft es eigentlich hinaus. Das habe ich mal erlebt von einem Priesterfreund, der sollte eine ökumenische Hochzeit feiern, und der Kollege, der evangelische Kollege, das soll jetzt nichts gegen die evangelischen Seelsorger sagen, es war nur der Fall so, der sagte, er habe mit seiner Frau so einen Vertrag, worauf eben dann mein Freund auch gesagt hat, mit dem mache ich keine ökumenische Hochzeit.
Sie haben eben gesagt, Kant kommt zu diesem Selbstzweck ohne irgendwelchen religiösen Hintergedanken. Geht das ganz so?
Ich meine, zunächst geht es, Kant führt dann tatsächlich, wenn wir einfach der Information halber das noch kurz anfügen, Kant sagt dann, wir Menschen sind tatsächlich dann nicht in der Lage, wir sind zu schwach, um jetzt den kategorischen Imperativ zu erfüllen, wenn wir nicht zugleich hoffen können, dass auch jemand dafür sorgt, dass diese Moral, die mich bestimmt, auch in der Welt irgendwie durchgreift. Denn der Weltlauf kümmert sich ja nicht um Gut und Böse, weder beim Erdbeben noch beim Tsunami oder bei sonst was. Wer kann hier da irgendwie dafür sorgen, dass das irgendwann auch sich mal durchsetzt? Und da führt er dann Gott ein und sagt, ich brauche Gott als den Adressaten meiner Hoffnung, dass das auch irgendwann zu was wird. Das ist für mich zu spät. Ich meine, man sollte dort einsetzen, woher kann überhaupt ein bedingt begrenzter Mensch behaupten, er verdiene unbedingt anerkannt zu werden. Wie soll das gehen? Normalerweise muss ich doch sagen, wenn etwas begrenzt und bedingt ist, kann ich es auch nur begrenzt und bedingt bejahen. Das andere wird ja, man könnte jetzt religiös sagen, Götzendienst. Und so klingt ja die Liebessprache auch erstmal. Du bist mein Leben, du bist die Sonne und ohne dich geht's nicht weiter oder was weiß ich. Ne? Dass man sagt, das ist doch Poesie, aber nicht Realität. Und jetzt wird es doch für eines gesagt, nämlich für die Achtung und den Respekt vorm anderen. Und da meine ich, dass man sich tatsächlich jetzt fragen kann, wie kann ein bedingt begrenzter Mensch unbedingt anerkannt werden? Ich finde, die Frage sollte man stellen. Und wie sieht die Antwort aus? Ich sehe nur eine, dass ein solcher Mensch eben nicht in eigenem Recht da herumläuft oder einfach da ist oder sich das wünscht, sondern dass eine Instanz, die absolut ist, nicht ein einzelner Mensch, nicht eine Gruppe von Menschen, dass eine absolute Instanz sagt, diesen Menschen soll es geben, er soll sein. Dann ist hier ein unbedingtes Ja zu diesem Menschen gesprochen Und dann kann ich dieses Ja mitsprechen. Denn wenn ich bloß dabei bleibe zu sagen, ich bin von dir so fasziniert und finde das so toll und fange hinterher an zu denken und sage, erlaubt, rechtfertigt diese Faszination wirklich eine unbedingte Bejahung, weil der andere Mensch auch seine Grenzen und Schranken hat? Also ich meine, man müsste tatsächlich zu diesem merkwürdigen Satz kommen, zu sagen, zu einem begrenzten, bedingten Menschen unbedingt Ja sagen, geht nur in der Berufung darauf, dass er unbedingt bejaht und gewollt ist. Und damit kommt tatsächlich, und da bin ich ja froh, dass ich eben ein Christ bin und glauben kann an den Schöpfer Gottes, dass Gott diesen Menschen persönlich gerufen hat, seinen Namen in seine Hand geschrieben hat und sagt, du, dich soll es geben. Das ist ja die kürzeste Definition für Liebe. Hannah Arendt hat das in ihrer Doktorarbeit bei Jaspers schon so geschrieben und hat es auch noch in ihrem letzten unvollendeten Buch nochmal wieder angesprochen. Lieben heißt sagen, volo ut sis, ich will, dass du seist. Und dieses Ich will, dass du seist mit du, Gott schafft ja alles, aber sagt er denn zu jedem Hund und zu jeder Katze du, oder kann man du nicht nur sagen zu jemandem, der das du auch empfangen kann, wie also wir Menschen? Und das ist genau das, was wir ja glauben dürfen, zu sagen, jeder Mensch ist von Gott beim Namen gerufen und in dieser persönlichen Garantie, die darf ich mitteilen und da darf ich mich mit einstimmen.
Aber kann man da nicht einwenden, dass man dann doch den anderen nicht nur um seiner selbst willen liebt, sondern eben doch wieder mittelbar über, weil Gott ihn gewollt hat?
Das muss man gucken. Also erstmal, ich liebe ihn selber, aber tatsächlich berufe ich mich für die Unbedingtheit, wenn ich ein bisschen nachdenke, worauf soll ich die sonst stützen? Worauf sonst wäre denn meine Frage? Meine Bedürfnisse? Oder dessen Bedürfnisse? Oder das, was er leisten kann? Das ist doch alles begrenzt und unter Vorbehalt. Wie soll ich, das bleibt tatsächlich bestehen, und das sage ich auch Leuten, die meinen, sie müssten jetzt alleine auftreten. Da, eine Geschichte, die da öfter vorkam, also ich habe das auch schon gehört, also da ist zum Beispiel ein Kranker und dann pflegt ihn die Krankenschwester und dann sagt er, vielen Dank, Schwester, und dann sagt die Schwester, das war eben noch in früheren Zeiten, war eine Ordensschwester, und sagt, sagen Sie nicht mir danke, ich tue das ja für Jesus Christus. Und dann sagt der Kranke, ja, schöner wäre es, Sie täten es meinetwegen. Und dann gibt es dann Beifall von den Leuten, aber dann sage ich als allererstes, was fällt dem Kerl ein? Kann der wirklich fordern, wegen seiner blauen Augen oder ich weiß nicht was, dass ein anderer von seinem unvermehrbaren Leben auch nur eine Stunde nimmt, statt also sich an der Adria da in der Sonne zu ahlen, jetzt ihm den Po zu putzen? Wo nimmt der sich das heraus? Kann ich wirklich, in welchem Maß kann ich zu einem anderen sagen, kümmere dich so in dieser Weise um mich, nimm mich als Ziel oder Weg? Ich glaube, das sollten wir als erstes schlucken, dass wir tatsächlich nicht der liebe Gott sind. Der andere allerdings auch nicht. Das ist für beides wichtig. Also wir dürfen von ihm nicht erwarten, dass er der liebe Gott ist. Niemand kann uns so verstehen, wie wir eigentlich verstanden werden wollen und kann da blind, ohne dass wir ihm was erklären, Gedanken lesen oder was weiß ich. Deswegen müssen wir da auch was sagen. Aber wir können das auch nicht einfordern. Ich glaube, das muss man tatsächlich so einräumen. Wie bringt man das jetzt stattdessen hin? Wenn wir jetzt nun tatsächlich nur so aus dem Würfelbecher der Evolution gerollt wären, dann möchte ich mich fragen, wie ich darauf also einen Lebensbund aufbauen soll können.
Also wir halten als die ersten beiden Punkte aus philosophischer Perspektive fest, da ist zunächst die Freude am anderen, die auch einen Adressaten der Dankbarkeit sucht. Und dann das Zweite ist, wir können eigentlich als bedingte Menschen einem anderen bedingten Wesen nur ein unbedingtes Ja zusprechen, wenn es von einem unbedingten Warte aus, also als Christen sagen wir von Gott her.
Ja, und damit haben wir jetzt das Problem. Wie bringe ich jetzt, das ist auch ganz offen, das war auch mein Problem, als ich mich verliebte und verlobte, wie bringe ich jetzt also mein Verhältnis zu Gott und das Verhältnis zum anderen irgendwie zusammen? Und da habe ich dann in dem berühmten Buch der Nachfolge Christi von dem Thomas von Kempen gelesen, dass also die Kinder des Lichtes mit dem rechten Auge auf den Himmel gucken und mit dem linken Auge auf das Irdische. Und dann habe ich mir gedacht, das kann nicht stimmen, weil beide Adressen wollen beide Augen. Was ist das für eine schielende Existenz? Da habe ich sogar bei Augustinus einen Beleg dafür gefunden, dass er sagt, wenn beide Augen offen stehen, kann das Rechte nicht auf etwas achten, worauf das Linke nicht merkt.